SRF 3.
Kiffen für die Rendite oder wie Geld in Cannabis-Aktien investiert wird. Ein Lichtblick, der auch Schatten macht. Die Kehrseite der gefeierten Immuntherapie gegen Krebs. Und umgekehrt, wo hellere, sehr dunkle Zeiten vielleicht ablösen, in Äthiopien bricht die neue Regierung mit der alten Politik. Das gibt's jetzt im Info 3. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst aber ein Aufruf. Achtung, betrügerische Anrufer. Der Bund warnt Unternehmen vor Betrügern, die sich als Bankangestellte ausgeben. Die Nachrichten jetzt mit Maybrit Horlacher.
Die Betrüger würden die Unternehmen unter einem Vorwand dazu bringen, eine Software zu installieren. Damit erhielten sie Fernzugriff. Die Täter seien dann mit den Computern verbunden und würden so tun, als ob sie ein E-Banking-Update durchführten. In einem weiteren Schritt verlangen die Betrüger Zugangsdaten, um eine vermeintliche Testzahlung vorzunehmen. Der Bund mahnt Unternehmen zur Vorsicht und empfiehlt, verdächtige Anrufe zu überprüfen. 12,8 Milliarden Franken. So hohe Kosten haben Verkehrsteilnehmer in der Schweiz 2015 verursacht, aber nicht selbst übernommen. Die sogenannten externen Kosten der Mobilität setzen sich hauptsächlich aus Umwelt-, Gesundheits- und nicht gedeckten Unfallkosten zusammen, wie das zuständige Bundesamt mitteilt. Der größte Teil der Kosten, gut 9 Milliarden Franken, geht auf den motorisierten privaten Straßenverkehr zurück. Kostentreiber sind Lärm und Luftverschmutzung. Seit mehreren Tagen ankert das Rettungsschiff Lifeline im Hafen von Maltas Hauptstadt Valletta. Nun konnten einige Flüchtlinge das Schiff verlassen, sie sind auf dem Weg nach Frankreich. Paris habe entschieden, 52 Flüchtlinge aufzunehmen, sagte ein maltesischer Regierungssprecher. Das Rettungsschiff mit den 230 Migranten und Flüchtlingen an Bord durfte nur unter der Bedingung in Malta anlegen, dass die Menschen auf mehrere EU-Länder verteilt werden. Die Kämpfe im Südwesten Syriens haben mehr als 320.000 Menschen in die Flucht getrieben. Die Lage dieser Menschen sei entsetzlich. Das schreibt der Chef des UNO-Hochkommissars für Flüchtlinge in einem Bericht. Die Menschen flüchten vor den Bombardierungen durch die Armee in der Provinz Daraa. Die syrische Region wird als eines der letzten Gebiete von Rebellen kontrolliert. Vor einigen Tagen hatte die syrische Armee mit der Rückeroberung begonnen. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.700 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 16,07 gehandelt, der Dollar zu 99,30 Rappen. Das Wetter. Heute und morgen gibt es ab und zu Regengüsse und Gewitter. Zwischendurch scheint die Sonne bei 23 Grad.
Vielen Dank.
Im Süden ist es morgen zeitweise sonnig und mit Nordföhn um 28 Grad.
Verzeihung, vielen Dank, Maybrit Horlacher. Wir wollen ja das ganze Wetter hören. Jetzt ein Blick auf die Straße. Vorsicht in der Zentralschweiz. Auf der A2 Richtung Basel befindet sich zwischen dem Eichtunnel und Zursee Isolationsmaterial auf der Fahrbahn.
Info 3 Mittag.
Cannabis. Früher total subversiv, heute fast schon Mainstream. Gerade hat der Bundesrat angekündigt, im Umgang mit Kiffern weniger strenge Wege zu testen. Und an den Finanzmärkten kann man ganz legal Cannabis-Aktien und andere Papiere kaufen, neuerdings auch in der Schweiz. Ins Kiffen investieren sozusagen, lohnt sich das? Maren Peters.
«Ich möchte mich zudröhnen», singt die amerikanische Hip-Hop-Band Cypress Hill. Sie hat damit eines der bekanntesten Kifferlieder überhaupt geschaffen. Die Band selbst hat Millionen mit der Cannabis-Lyrik verdient und auch die Branche selbst ist inzwischen längst zum Milliardenmarkt geworden. Vor allem in den USA, wo das Kraut in vielen Bundesstaaten bereits legalisiert ist, in den meisten allerdings beschränkt auf die medizinische Anwendung. Die Legalisierung in den USA war auch ein Weckruf für die Finanzbranche, nicht nur in den USA. Auch in Deutschland werden bereits mehr als 150 Cannabis-Aktien gehandelt. In der Schweiz dagegen gibt es nur ein einziges Cannabis-Zertifikat, das die größte Online-Bank Swissquote seit einigen Monaten vertreibt. Swissquote-Chefstratege Peter Rosenstreich: In den USA würden jetzt schon bis zu 50 Milliarden Dollar jährlich mit Cannabisprodukten zu Heilzwecken umgesetzt, zum Teil allerdings auf dem Schwarzmarkt.
About 25 to 50 billion dollars is spent every year in North America on recreational cannabis.
Je mehr der Konsum legalisiert werde, desto mehr Geld könne man auch legal mit Cannabis verdienen, sagt Rosenstreich. Swissquote setzt mit seinem Zertifikat ausschließlich auf große börsenkotierte Cannabisfirmen in den USA und Kanada. Trotzdem, das Angebot sei eher etwas für risikobewusste Anleger, sagt der Stratege.
It's based on risk tolerance and appetite for volatility.
Denn die Kurse schwanken stark. Auch Markus Fuchs, Geschäftsführer des Schweizer Fondsverbands Sfarma, warnt vor hohen Risiken. Wegen des hohen Reputationsrisikos kämen Cannabis-Anlagen zum Beispiel für Pensionskassen, die zur Nachhaltigkeit verpflichtet seien, nicht in Frage. Denn die hochfliegenden Renditepläne können sich allzu schnell in Rauch auflösen.
Info 3 Mittag.
Ein Lichtblick für Krebspatientinnen und Patienten. Dank der neuartigen Immuntherapie können Kranke mit besonders aggressiven Tumoren ja manchmal geheilt werden. Aber nachdem man die Immuntherapie als neue Hoffnung gefeiert hat, zeigen sich nun auch Schattenseiten. Kritische Stimmen sagen, zu schnell, zu unüberlegt würden diese Medikamente auf den Markt geworfen. Frage jetzt live an Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Wenn schnell viele neue Medis auf den Markt kommen, ist das nicht eigentlich eine gute Sache?
Ja, an sich schon. Und ja, für die Krebspatienten kann es ja eigentlich nicht schnell genug gehen. Aber das Tempo ist zu hoch und das hat wirklich ungute Begleiterscheinungen. Es kommt zwar viel auf den Markt, es werden sehr viele Studien gemacht, aber am Ende kommt eigentlich nur fast nochmal dasselbe auf den Markt, also immer wieder das Gleiche. Allein in den USA und nur allein von einem bestimmten Immuntherapie-Typen sind schon 5 auf dem Markt, 45 in der klinischen Testung, also am Menschen, und 116 in der Entwicklung in den Laboren. Das ist fast schon verrückt. Das ist, als würden die Firmen nicht selber was Neues entwickeln, sondern etwas, ein Prinzip kopieren, das tatsächlich gut funktioniert. Es ist, als würde jede Firma einfach, nehmen wir das Beispiel Aspirin, einfach nochmal ein Aspirin auf den Markt bringen, statt vielleicht selber nach einem neuen Medikament zu suchen, das die Schmerzen dann vielleicht besser stillt als Aspirin.
Das muss ja Gründe geben. Warum läuft das so? Warum wird das so gemacht?
Na, eigentlich ist es ganz logisch. Die Immuntherapie ist sehr lukrativ. Man kann dafür hohe Preise verlangen und jede Firma will da jetzt mitspielen. Die will auch ein Stück vom Kuchen haben. Und dabei geht dann manchmal vergessen zu schauen, wie funktionieren die Wirkstoffe, wem helfen sie nicht und warum.
Also allzu viel vom Gleichen, das ist nicht gut. Wie schlimm ist es denn? Wie schlimm sind die Konsequenzen?
Ja, wenn diese Studien zu schlampig aufgelegt werden, zu hastig immer noch mal eine neue Studie aufgelegt wird, dann ist die Gefahr groß, dass da negative Resultate dabei rauskommen, dass man keine Wirkung sieht. Das liegt aber nur daran, dass die Studie vielleicht nicht gut genug überlegt war, nicht gut genug designt wurde. Und ich habe mit einigen Forschern gesprochen und die sagen mir, die haben im Moment die Sorge, dass wenn es zu viele Rückschläge gibt, dann wendet sich die ganze Karawane, die Firmen, die Investoren wieder von der Immuntherapie ab. Das hat es schon auch gegeben bei anderen Medikamenten, dass die in der Versenkung verschwunden sind, weil es negative Resultate gab. Und das würde bedeuten, da wird was verheizt, was eigentlich wunderbar ist.
Das klingt gar nicht gut. Es klingt nach einer Abwärtsspirale. Was könnte helfen?
Es geht darum, dass irgendjemand sich die Mühe macht, diese Feinarbeit zu machen. Also zu schauen, wie wirken Medikamente, wie müssen sie idealerweise gegeben werden. Und die Forscher, die an Unis oder Unispitälern forschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, sie wünschen sich mehr unabhängige Studien. Studien, die eben die Fragen klären, die auch wichtig sind, aber kommerziell jetzt nicht so interessant. Aber ja, dafür fehlt im Moment einfach das Geld.
Live-Informationen von Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel.
Info 3 Mittag.
Der Ministerpräsident entlässt Gefängnisdirektoren, weil sie Folter und Missbrauch zugelassen haben. Das mag für europäische Ohren selbstverständlich klingen, aber in Äthiopien ist diese Meldung von heute eine Sensation. Und der neue Ministerpräsident bricht auch andere Tabus. Er lässt tausende politische Gefangene frei und gibt erstmals zu, dass auch die Regierung für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich war. Ich habe Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier gefragt, warum macht der Premier so vorwärts? Hat er nur gute Absichten oder muss man Hintergedanken vermuten?
Ich denke, Abiy Ahmed hat effektiv gute Absichten. Er möchte Äthiopien vereinen und versöhnen. Die letzten 3 Jahre war Äthiopien ja kurz davor, auseinanderzubrechen. Und seit Abiy Ahmed nun an der Macht ist, was ja noch nicht lange der Fall ist, zeigen sowohl seine Rhetorik als auch seine Taten effektiv in Richtung Versöhnung.
Wenn jetzt also politische Gefangene freikommen, wenn Menschenrechtsverletzungen erstmals zugegeben werden, das ist eine große Veränderung. Was löst das in Äthiopien aus?
Ja, eine riesige Euphorie. Es ist derzeit eine unglaubliche Stimmung in Äthiopien. Beobachter vergleichen die Situation auch mit dem arabischen Frühling. Und ich denke, die Leute haben nun effektiv das Gefühl und die Hoffnung, dass Demokratie in Äthiopien tatsächlich kommen könnte.
Äthiopien kommt aus einer ganz anderen Ecke, was das angeht. Sie haben mit freigelassenen politischen Gefangenen sprechen können. Was berichten die?
Ich habe mit 4 jungen Menschen gesprochen, 4 junge Männer, alle Mitte 20, Studenten. Sie saßen 2 bis 3 Jahre im Gefängnis, wurden soeben entlassen. Sie alle wurden inhaftiert, weil sie gegen die Regierung demonstriert hatten, und das reichte, um von der Regierung als Terroristen bezeichnet zu werden. Sie haben alle von systematischer Folter in den Gefängnissen erzählt. Sie seien geschlagen worden, in Becken mit eiskaltem Wasser gesteckt worden. Einer von ihnen hört kaum mehr etwas auf einem Ohr, sieht kaum mehr etwas auf einem Auge infolge der Folter. Einer hatte kaum Zähne mehr. Sie haben Narben am Rücken, und sie haben auch erzählt von Kollegen, die im Gefängnis ums Leben gekommen sind infolge der Folter.
Und jetzt also die Hoffnung, dass sich das alles ändern könnte mit dem neuen Ministerpräsidenten. Ist diese Entwicklung nur Anlass zur Hoffnung oder bestehen bei dieser Entwicklung auch Risiken?
Nun, Abiy Ahmed geht mit sehr schnellem Tempo voran, und das hat auch Risiken. Er wurde ja, wie gesagt, erst vor 3 Monaten ins Amt gewählt, hat seither Unglaubliches vollbracht, hat den Ausnahmezustand aufgehoben, die Regierungselite ausgewechselt, sogar Eritrea den Frieden angeboten und eben mehrere tausend politische Gefangene freigelassen. Das scheint nicht allen zu passen. Vor wenigen Tagen an einer Großveranstaltung ging eine Bombe hoch. Es gab Tote, es wurden mehrere Leute verletzt. Es ist also gut möglich, dass dieser schnelle Reformkurs im Land auch bei gewissen Kreisen auf Widerstand stößt. Und das könnte auch nach hinten losgehen.
Informationen von Anna Lemmenmeier, sie ist unsere Afrika-Korrespondentin. Und Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF, heute mit Kevin Gahannes und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.